Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit André Hatting. Herzlich willkommen. Unsere Themen. Die Angst der Berliner Linken, warum die Partei sorgenvoll auf eine mögliche Wahlwiederholung schaut. Das UFO von Rammstein, warum nicht alle das neue Krankenhaus für die US-Streitkräfte gut finden. Und die Not mit den Notunterkünften, warum sich die Kommunen bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge alleingelassen fühlen. Der Bundestag ist die größte frei gewählte Parlamentskammer der Welt. Das ist insofern bemerkenswert, als ja Deutschland nicht das bevölkerungsreichste Land ist. Deswegen wollen die Parteien schon seit längerem diese Unverhältnismäßigkeit beseitigen. Das ist ja schließlich auch eine Kostenfrage. Auch der Landtag in München soll schlanker werden. Dort sitzen durch Ausgleichs- und Überhangmandate statt der vorgesehenen 180 Abgeordneten 205. Und nach der Landtagswahl im kommenden Jahr könnte er sogar auf bis zu 220 anschwellen. Das Bündnis XXL-Landtag verhindern will genau das, was sein Name sagt. Das ist aber nicht so einfach, denn zuerst muss es mindestens 25.000 Unterschriften für ein Volksbegehren sammeln. Aber damit der Landtag dann wirklich verkleinert werden kann, braucht es dann noch einen Volksentscheid. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat mit Bündnisvertretern gesprochen, zu denen auch FDP-Abgeordnete gehören.
Bei diesem Thema, da sehen die Leute, dass wir wirklich was tun, um hier tatsächlich auch Steuergelder zu sparen. Und ich glaube, das kommt auch bei den Menschen an.
Sagt Julika Sand, Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Die Vizechefin der FDP-Fraktion steht neben einem kleinen gelben Podium in der Münchner Innenstadt. Hinter ihr ein Banner mit der Aufschrift XXL-Landtag verhindern. Diese Botschaft spricht viele Passanten an.
Gerade auch in der jetzigen Zeit, wo tatsächlich, das ist das, was Leute auch auf der Straße sagen, jetzt, wo alle sparen müssen, können wir nicht nur uns als Politiker hinsetzen und sagen, ihr müsst das machen, sondern ganz wichtig ist, dass wir auch als Politiker sagen, ja, wir setzen auch ein Zeichen.
Die bayerische FDP will den Landtag um 40 Abgeordnete schrumpfen. Julika Sand hat Unterschriftenlisten für ein Volksbegehren in der Hand. Und viele tragen sich ein, darunter ein 80 Jahre alter Rentner, der nach eigenen Angaben CSU-Mitglied ist.
Ich unterschreibe gerade, ich unterstütze das, obwohl ich von der anderen Fakultät bin, aber ich unterstütze dieses Anliegen mit ganzem Herzen.
Das tun laut Umfragen viele CSUler, obwohl ihre eigene Partei gegen einen kleineren Landtag ist, was der Unterzeichner nicht verstehen kann.
Das ist ja schon ewiger Thema. Dass der Landtag sich aufbeugt, der Landtag, der Bundestag, alle, das kann so einfach nicht weitergehen. Vor allen Dingen, das kostet ja alles Geld. Und wer soll das Geld bringen? Man sollte hier auch in Bayern, das muss man dem Herrn Söder auch einmal sagen, die Parlamente kleiner halten.
Spricht man allerdings die Fürther CSU-Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger auf einen kleineren Landtag an, reagiert die Vorsitzende des Arbeitskreises für Parlamentsangelegenheiten schmallippig.
Sie meinen, die günstigste Version wäre ein Gottesgnadentum in einem Königreich oder aber ein Diktator oder eine Diktatorin. Also jetzt bleiben wir mal gendergerecht. Ich sehe das anders. Demokratie kostet.
Das bestreitet auch die FDP nicht, behauptet aber, ihr Vorschlag spare im Jahr Kosten von 60 Millionen Euro. Denn ein Abgeordnetensitz koste rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr, einschließlich Gehalt, Büro, Fahrdienst, Mitarbeitern und Zusatzkosten. Die üppige Pension sei da noch nicht mitgerechnet. Petra Guttenberger spricht lieber über Pflichten und Aufgaben als über Kosten.
Derzeit vertritt ein Abgeordneter in etwa 64.000 Menschen. Und Bayern ist ein Zuzugsland. Also die Tendenz der Bürger und Bürgerinnen, die vertreten werden, ist steigend. Und die Frage ist natürlich, welche Art von Politik will ich? Will ich eine Art von Politik, wo der Abgeordnete oder die Abgeordnete noch Ansprechpartner für den Bürger ist? Will ich noch eine Politik näher am Menschen, wo da noch ein Kontakt besteht? Oder will ich es ganz anonym, sagt das Kreuz, sie hat eine Liste an und die werden schon die richtigen hinschicken?
Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Direktmandaten und Listenplätzen im Bayerischen Landtag fast ausgeglichen. Anders als im Bundestag, in dem weit mehr Listenkandidatinnen und Kandidaten sitzen als direkt gewählte Abgeordnete. Die Fränkin Petra Guttenberger hält die Verankerung der Parlamentarier vor Ort in ihren Wahlkreisen für essentiell.
Für mich ist näher am Menschen sehr wichtig. Ich habe Bürgeranliegen in großen Mengen und finde es auch gut. Weil A, kriege ich damit mit, wo drückt dem Bürger der Schuh. Und ich kann das dann einspeisen. Und es gibt auch eine Möglichkeit, es sind immer mal Dinge, die nicht gut laufen. Und vielen Bürgern kann man auch durchaus als Abgeordnete weiterhelfen.
Allerdings hat sich der Bayerische Landtag bei der letzten Wahl gewaltig aufgebläht auf 205 Abgeordnete, obwohl es laut Verfassung eigentlich nur 180 sein sollen. Grund: die CSU erringt als stärkste Partei in Bayern fast alle Direktmandate, aber sie wird prozentual immer schwächer. Das wird durch Ausgleichs- und Überhangmandate für die anderen Parteien kompensiert. Die Bayern haben deshalb inzwischen das größte Landesparlament in Deutschland mit weit mehr Sitzen als etwa Nordrhein-Westfalen, obwohl NRW viel mehr Einwohner hat. Auch Baden-Württemberg leistet sich weniger Abgeordnete pro Einwohner als Bayern, rechnet Maria Ritsch vor, die bayerische Vizevorsitzende des Bundes der Steuerzahler.
Also ein aufgeblähtes Parlament ist schwerfällig, bürokratisch und langsam. Denn kein Mensch kann glauben, dass ein Landtag mit 205 Abgeordneten, wie es jetzt vorherrscht und befürchtet wird, mit 220 in naher Zukunft, dass der besser Politik machen kann als ein Landtag mit 180 oder 160 Abgeordneten.
Am Infostand der FDP in der Münchner Fußgängerzone hat die Abgeordnete Julika Sand mittlerweile ein Dutzend Unterschriften gesammelt. Insgesamt braucht es in Bayern 25.000 Signaturen für ein erfolgreiches Volksbegehren. Daraus könnte dann ein Volksentscheid werden, bei dem alle Wählerinnen und Wähler im Freistaat über eine mögliche Verkleinerung des Bayerischen Landtags abstimmen. Arno Weber wäre dafür. Er hat gerade unterschrieben.
Weil ich es gut finde, dass wir den Landtag verkleinern. Und ich fände es auch gut, wenn wir auch den Bundestag verkleinern. Es wäre gut im Grunde, wenn jeder Wahlkreis durch einen Abgeordneten oder Abgeordnete vertreten wäre. Wenn wir auch wie in Großbritannien das Mehrheitswahlrecht hätten, das hätte einen Vorteil. Und gerade auch mit Überhangmandaten, das versteht ja keiner. Ich war selber auch mal Politiker und trotzdem habe ich das nie ganz begriffen.
Da allerdings schüttelt Julika Sand, die FDP-Abgeordnete, energisch den Kopf.
Ein Mehrheitswahlrecht, wie ich eben gehört habe, unterstützen wir natürlich nicht, weil das dazu führt, dass dann immer nur wenige Parteien ans Ruder können, so wie es ja in den USA der Fall ist und auch zum Teil zu Verzerrungen. Wir denken, dass das, was wir hier vorschlagen, ganz klar den Willen der Bevölkerung widerspiegelt, weil es halt im Verhältnis wirklich die Parteien, die gewählt werden, dass die dann eben auch entsprechend in die Parlamente kommen und gleichzeitig aber durch die insgesamt Verkleinerung des Kuchens da vernünftig gewirtschaftet wird.
Kern des FDP-Vorschlags ist die Vergrößerung der Wahlbezirke in Bayern. Dadurch verträte eine Abgeordnete in Zukunft mehr Bürger als bisher. So reduziert sich die Gesamtzahl der Abgeordneten. Aber wäre das auch verfassungsrechtlich machbar? Die obersten bayerischen Richter werden das voraussichtlich bald entscheiden müssen. Denn dass es der FDP gelingt, 25.000 Unterschriften zu sammeln, ist wahrscheinlich. Sollten die Richter grünes Licht geben, ist der Bayerische Landtag selbst am Zug. Er kann das Volksbegehren annehmen, also von selbst schrumpfen, oder zweitens einen eigenen Vorschlag machen. Darüber könnten die bayerischen Wählerinnen und Wähler dann in einem Volksentscheid abstimmen, am besten zeitgleich mit der bayerischen Landtagswahl, die im nächsten Herbst stattfindet. Das würde der FDP natürlich gefallen, denn es wäre ein Wahlkampfbooster für die Liberalen, die derzeit an der 5%-Marke dahinsiechen. FDP-Landeschef Martin Hagen.
Wir haben in einer Umfrage jetzt konkret bezogen auf ein Volksbegehren auch herausgefunden, dass 68% der Bürgerinnen und Bürger sagen, sie würden ein solches Volksbegehren unterstützen.
Ein kleineres Parlament ist nicht nur in Bayern populär. Auch deutschlandweit wünscht sich eine deutliche Mehrheit eine Verschlankung des Bundestages. Seit Jahren diskutieren Kommissionen und Arbeitskreise erfolglos, wie man die Rekordzahl von 736 Bundestagsabgeordneten zurückstutzen kann. Wenn das Volksbegehren in Bayern erfolgreich verläuft, wird der Druck auf Berlin deutlich steigen.
Michael Watzke über ein Bündnis in Bayern, das den Landtag verkleinern möchte. Das politische Berlin startet gebannt auf den nächsten Mittwoch, denn an diesem Tag will das Landesverfassungsgericht seine Entscheidung verkünden. Es geht darum, ob die Abgeordneten- und Bezirkswahl wiederholt werden muss. Ja, die Entscheidung könnte sich eventuell nochmal verzögern, weil die Senatsverwaltung jetzt ein neues Gutachten vorgelegt hat. Aber auf eine weitere Verzögerung oder gar Absage einer Wahlwiederholung verlässt sich keine der Parteien. Im Gegenteil, die stellen sich schon mal auf einen neuen Wahlkampf ein, obwohl dazu eigentlich niemand große Lust hat. Der letzte ist ja gerade mal anderthalb Jahre her. Besonders ängstlich schaut die Berliner Linke auf eine mögliche Wahlwiederholung. Sie ist bundesweit im Sinkflug. Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Bei all diesen Wahlen in diesem Jahr hat sie es nicht einmal in den Landtag geschafft. Und auch im Bundestag sitzt sie ja nur deshalb, weil sie 3 Direktmandate geholt hat. Claudia van Laak war zu Besuch in der Bundesparteizentrale der Linken und hat sich dort umgehört.
Das 6-stöckige, denkmalgeschützte Gebäude zwischen Volksbühne und Rosa-Luxemburg-Platz hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Linkspartei schrumpft und damit sinken auch die Einnahmen. Ein Teil des Gebäudes ist vermietet. Wohlfühlen mit Shiatsu und Massagen. Und natürlich schwanger, verkünden die Schilder. Daneben das Netzwerk Solidarität mit Kuba. Nicht zu vergessen die Psychotherapiepraxis.
Wunderschön, dann heiße ich euch erstmal alle herzlich willkommen.
Nein, nicht zur Psychotherapie.
Heute zum ersten Wahlstabtreffen.
Falk Höpfner leitet den Wahlkampf der Linken in Berlin-Mitte.
Wir stehen noch ganz am Anfang in der Wahlkampforganisation hier im Land Berlin. Wir haben ja bis heute eigentlich noch keinen belastbaren Wahltermin, weil schlichtweg das Gerichtsurteil noch nicht vorliegt.
So etwas gab es noch nie, sagt Tobias Schulze, stellvertretender Vorsitzender der Linke Berlin und Mitglied im Abgeordnetenhaus. 2 Jahre nehme man sich normalerweise Zeit für die Wahlkampfvorbereitung. Jetzt müssen 2 Monate reichen. Nichts sei planbar.
Wir müssen also mit einem Wahlkampf rechnen, der sich von Woche zu Woche verändert und wo von Woche zu Woche neue Situationen auftreten, mit denen wir irgendwie umgehen müssen, die wir dann in unsere Kommunikation mit einbinden müssen.
Die Lage der Linken in der Hauptstadt ist vergleichsweise stabil. Während die Partei zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen bei mageren 2,7% landete, sehen Umfragen sie in Berlin bei 12%. Ein Weiterregieren in einer rot-grün-roten Konstellation ist durchaus wahrscheinlich. Daran scheinen auch die Querelen rund um Sarah Wagenknecht nichts zu ändern. Maria Kleedörfer ist überzeugt.
Die bundesweiten Umfragen gelten ja nicht für Berlin.
Was wir hier an vielen Stellen halt gut gemacht haben, glaube ich, das ist, könnte und ist auch, weiß ich, ist auch sozusagen ein Vorbild für den Bundesverband. Deswegen ist unser Wahlkampf jetzt auch so wichtig. Also wenn wir hier keinen Erfolg haben, dann hat das Ausstrahlung auf die gesamte Bundespartei.
Sagt Landesparteivize Tobias Schulze. Geschlossenheit zeigen und Kampagnenfähigkeit. Das will die Linke auch weiterhin. Als einzige Partei hat sie mit ganzer Kraft das erfolgreiche Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. Enteignen unterstützt. Mehr als die Hälfte der Berliner hat dafür gestimmt, dass große Wohnungsbaukonzerne enteignet werden sollen.
Bin ich Lust, da Wahlkampf zu machen? Also Linke ist schon der einzige Garant in der Regierung dafür, dass das Thema Deutsche Wohnen und Co. Enteignen überhaupt noch ein Thema ist. Und das ist auch das, was wir im Wahlkampf herausstellen wollen.
Tobias Schulze ergänzt.
Wir werden uns jetzt nicht im Wahlkampf damit beschäftigen, was die Bundestagsfraktion irgendwie jeden Tag für eine Sau durchs Dorf treibt. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden den Leuten sagen, dass wir für sie hier vor Ort da sind. Und die Leute sind auch extrem angenervt von den Streitereien auf Bundesebene. Und das ist nichts, was wir hier unbedingt kultivieren müssen. Die Haltung des Landesverbands zu vielen Fragen ist ja auch klar.
Und doch gibt es auch in der Abgeordnetenhausfraktion der Linken mindestens einen Anhänger von Sarah Wagenknecht. Alexander King sagte in einem Interview, Wagenknecht vertrete mit großer Reichweite und Durchschlagskraft linke Positionen. Die Partei solle froh sein, dass man auf diese Weise die öffentliche Debatte mitbestimmen könne. Diese Ansicht wird allerdings von einer überwältigenden Mehrheit der Hauptstadtlinken nicht geteilt. Viele wünschen sich eine Trennung von Wagenknecht, für deren Positionen, zum Beispiel zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, es auch Zustimmung aus dem rechten politischen Lager gibt.
Ausschlussverfahren, Parteiausschlussverfahren, genau.
Die Konflikte ausräumen.
Weil Frau Sagenknecht verstößt gegen die Beschlüsse des Parteitags und macht da ein persönliches Ding. Und so kann man keine solidarische Gesellschaft aufbauen, wenn man selbst nicht mal in der Lage ist, in seinem eigenen Verein solidarisch zu diskutieren.
Auf welcher Seite in diesem parteiinternen Konflikt die Berliner Linke steht, hat sie bei ihrem letzten Landesparteitag deutlich gemacht. Sie lud nämlich den Hauptgeschäftsführer der Parität, Ulrich Schneider, zu einem Grußwort ein. Schneider hatte erst wenige Tage zuvor die Partei verlassen, explizit wegen Sarah Wagenknecht.
Diese verächtlich machende und verachtende Sprache, mit der kann man auf keinen mehr zugehen. Das war zu viel. Und das andere war eben die Inhalte, die Täter-Opfer-Umkehr, die da betrieben wurde. Die kann ich nicht mehr akzeptieren. Und ich kann auch nicht akzeptieren, sage ich ganz offen, wenn jegliche Sanktionen gegen Russland wieder einkassiert werden sollen. Das ist nicht mehr das, wo ich mitgehen kann, da war Schluss für mich.
So begründete Schneider seinen Parteiaustritt und bekam viel Applaus dafür. Die Berliner Linke hofft nun inständig, dass während ihres Wahlkampfes, Wahltermin voraussichtlich Mitte Februar, Bundestagsfraktion und Partei leidlich Ruhe halten, es zumindest keine größeren Skandale mehr gibt. Garantieren lässt sich das nicht. Falk Höpfner, Wahlkampfchef für den Bezirk Mitte, gibt zu.
Wir sind eine zerstrittene Partei auf Bundesebene, da können wir keinem anderen das alles erzählen, wir halten niemanden für dumm. Wir werden auf jeden Fall auch an den Infoständen dazu auskunftsfähig sein. Leidlich.
Noch hat er gut lachen, der Falk Höpfner. Er ist Wahlkampfchef der Linken für den Berliner Bezirk Mitte. Die Parteien rüsten sich für eine mögliche Wiederholung der Wahl vom letzten Jahr. Und das hat übrigens ein historisches Vorbild. 1991, die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die musste komplett wiederholt werden. Mehr dazu gleich bei uns im Deutschlandfunk. Voraussichtlich am kommenden Mittwoch will das Berliner Landesverfassungsgericht entscheiden, ob die Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahl wiederholt werden muss. Ich sage deshalb voraussichtlich, weil die Senatsverwaltung darauf drängt, erst das Bundesverfassungsgericht einzuschalten. Das werten manche als Zeichen dafür, dass die Landesregierung etwas nervös ist und sich vor einer kompletten Wiederholung fürchtet. Und das vielleicht zu Recht. Denn ein Blick auf den zweitgrößten Stadtstaat in Deutschland zeigt, dass eine Wiederholung der Regierungspartei schaden könnte. Im Mai 1993 hatte das Hamburger Verfassungsgericht die Bürgerschaftswahl von 1991 für ungültig erklärt. Das hatte es bis dato noch nie in der Bundesrepublik gegeben. Und die politische Schockwelle, die war damals über die Hansestadt hinaus zu spüren. Axel Schröder ist unser Landeskorrespondent in Hamburg. Mit welcher Begründung hatte das Hamburger Gericht damals das Wahlergebnis kassiert?
Na, auf jeden Fall nicht mit Unregelmäßigkeiten in Wahllokalen wie jetzt in Berlin. So viel Chaos gab es damals in Hamburg nicht, aber beanstandet wurde die Kandidatenauswahl, das Auswahlverfahren, mit dem damals die Hamburger CDU ihre Wahllisten zusammengestellt hatte. Da wurden gravierende Mängel festgestellt. Dieses Wahlverfahren würde eben den Prinzipien der innerparteilichen Demokratie widersprechen. Und deshalb musste diese Wahl wiederholt werden.
Galt das für alle Bezirke, diese Unregelmäßigkeit?
Nein, das galt für 5 von 7 Bezirken und das Verfahren sah eben so aus, dass die CDU immer in 10er-Blöcken über ihre Kandidatenliste hat abstimmen lassen von den Delegierten und da gab es eben Kritik von einem CDU-Abgeordneten, von einem Rebell in der CDU, von Markus Ernst Wegner. Und der sagte, ich komme hier überhaupt nicht zum Zug. Ich komme nämlich gar nicht in die vorher festgelegten 10er-Blöcke rein. Also rufe ich das Verfassungsgericht an in Hamburg. Und er hat damit Erfolg gehabt.
Wieso mussten denn alle Parteien dafür büßen, dass die CDU sich offenbar nicht korrekt verhalten hat?
Na, weil einfach die Verzerrung des Wahlergebnisses aus Sicht des Verfassungsgerichts so groß war, dass diese Wahl wiederholt werden musste. Und immerhin, ich hatte es ja schon gesagt, 5 von 7 Bezirken waren da betroffen. Und das ist schon eine ganze Menge an Stimmen. Und genau, das war am Ende der Grund, dass nochmal abgestimmt werden musste.
Wie groß war der Imageschaden für die Hamburger CDU?
Na, die CDU musste tatsächlich eine herbe Niederlage dann kassieren. Die hatte bei der 91er-Wahl 35% noch bekommen und sackte dann nach diesem ganzen Hickhack auf 25%. Also da hat sie auf jeden Fall die Quittung bekommen für das Wahlchaos.
Die SPD wiederum, die hatte ja mit Henning Foscherau als ersten Bürgermeister bereits 2 Jahre regiert. Welche Folgen hatte das für die Sozialdemokraten, diese Wahlwiederholung?
Ja, für die Sozialdemokraten ist das auch nicht gut ausgegangen. Also die hatten mit 48% eine absolute Mehrheit seit 91, also zwar auch nur mit einem Sitz mehr. Aber und sie hatten vor allem auch Probleme durch einen Wohnungsbauskandal, wo eben auch Sozialdemokraten verwickelt waren. Und die SPD, die sackte auch ab auf nur noch 40%, also hat 8 Zähler eingebüßt. Und auch die FDP ist rausgeflogen. Die Grünen dagegen, die konnten sich fast verdoppeln.
Dann gab es eine Neuwahl, auch mit einer neuen Partei.
Ja, mit der sogenannten Stadtpartei. Die Unabhängigen. Und da wurde gefordert, direkte Demokratie, scharfe Trennung von Politik und Verwaltung. Die Abgeordnetenzahl in der Bürgerschaft sollte sinken. Die Wahlkampfkostenerstattung sollte auch gesenkt werden. Und der Witz war eben, dass diese Stadtpartei gegründet wurde von diesem Markus Ernst Wegner, eben einem ehemaligen CDU-Mitglied, der eben diese ganze Wahlwiederholung überhaupt erst initiiert hat durch seine Klage vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht.
Wie erfolgreich ist seine Stadtpartei dann gewesen?
Naja, die konnte auf jeden Fall dann bei der doch recht schnell durchgezogenen Wahl immerhin 5,6% erringen der Stimmen. Und Henning Foscherau hat sich das wohl zu Herzen genommen, dass diese kleine Partei, die ich glaube 80 Tage vor der Wahl gegründet wurde, dass er sie mit eingebunden hat in die Regierung. Das war die sogenannte rot-blaue Regierungskoalition, also SPD und Stadtpartei. Aber sehr viel Legislaturperioden hat diese Stadtpartei nicht durchgehalten. Schon bei der Wahl 1997 war es, ist sie dann schon wieder rausgeflogen. Und ich glaube 2001 hatte sie noch 0, und etwas Prozent der Stimmen und ist dann auch in der Versenkung verschwunden.
Woran lag das?
Oh, ich glaube, das war eine sehr, sehr bunte Truppe, ein sehr zerstrittener Haufen, am Ende mit einer rechtspopulistischen Orientierung. Und das wurde damals in Hamburg nicht wirklich gutiert. Und dann kam auch die Schill-Partei, die sozusagen viel geschlossener aufgetreten ist. Und die hat ja tatsächlich dann aus dem Stand 19,2% geholt 2001. Und also von der Stadtpartei hat da dann niemand mehr geredet.
Wir haben viel über diesen Hamburger Präzedenzfall gesprochen. Können die Berliner daraus etwas lernen, aus dieser Wahlwiederholung von 1993?
Ich glaube schon. Also, denn was ich bemerkenswert fand oder im Moment finde an dem Berliner Problem ist, dass es da ein wahnsinniges Lavieren gibt. Und Sie hatten es gesagt, es wird noch darauf gewartet, dass vielleicht das Bundesverfassungsgericht sich dazu auch noch äußert, zu dieser Frage der Unregelmäßigkeiten. Und in Hamburg war das tatsächlich anders. 5. Mai gab es das Urteil vom Hamburgischen Landesverfassungsgericht, 5. Mai 93. Und eine Woche später waren sich eigentlich alle Parteien in der hamburgischen Bürgerschaft einig. Wir wählen und, das war auch eine Maßgabe des Verfassungsgerichts, sehr schnell. Und ich glaube, am 19. September war es dann, also 4 Monate nach diesem Richterspruch, da fand dann schon die nächste Bürgerschaftswahl statt. Das ging sehr zügig. Das hat zwar auch Geld gekostet, ungefähr 10 bis 12 Millionen D-Mark damals. Aber so kam die Kuh relativ schnell vom Eis. Und vielleicht kann man sich in Berlin da doch mal ein Beispiel dran nehmen.
Die mögliche Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahlen hat ein historisches Vorbild, 1993 in Hamburg. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder war das mit einem historischen Rückblick. Vielen Dank. In der Region Kaiserslautern leben über 50.000 amerikanische Militärangehörige mit ihren Familien. So viele wie sonst nirgendwo in Europa. Die Ramstein Air Base ist der größte amerikanische Militärstützpunkt außerhalb der USA. Eine Kleinstadt mitten in der Pfalz. Und das seit 70 Jahren. In den Kriegen im Irak und Afghanistan spielte Ramstein eine bedeutende Rolle. Und auch jetzt wieder beim russischen Krieg gegen die Ukraine. Die USA wollen ihre Ramstein Airbase weiter ausbauen, sind auch schon fleißig dabei. Unter anderem soll ein Krankenhaus entstehen, exklusiv für die US-Streitkräfte. Das gefällt aber nicht allen in der Region, hat Nana Brink festgestellt.
Ein Geräusch, das für die Bewohner der kleinen Gemeinde Ramstein mit seinen 8500 Einwohnern zum Alltag gehört, wie die Kirchenglocken.
Ich wohne nicht weit von der Airbase entfernt, also ich höre das, nachts höre ich die Turbinen, wenn die an sind. Also das hört man total, man kriegt auch mit, wenn die mitten in der Nacht landen oder wegfliegen.
Alina Schwegel ist Lehrerin an der Realschule in Ramstein. Seit ihrer Kindheit lebt sie mit dem UFO, wie der Flughafen unter den Einheimischen gern genannt wird. Über 9000 Militärangehörige und 2300 zivile Angestellte arbeiten auf der Base, darunter rund 230 Deutsche. Wer nicht dort arbeitet, hat wenig mit dem Leben hinter dem Stacheldrahtzaun zu tun.
Es ist eine eigene Welt, weil es auch so abgeschottet ist. Also wenn man bei uns im Wald spazieren geht, da läuft man bis zu dem Zaun und dann läuft man am Zaun entlang und man hat natürlich immer Bedenken, man sieht immer diese Kameras, die oben gespiegelt werden auch.
Wie alle Militärstützpunkte ist auch die Ramstein Airbase ein Closed Shop. Zugang für Fremde gibt es nur mit Sondergenehmigung und in Begleitung.
Jetzt dürfen wir einsteigen. Naja, man braucht ein bisschen Geduld und man muss die Prozedere einhalten, aber wir sind hier nicht im Amusement Park. 12 Quadratkilometer, weil das gehört ja zur Gemarkung Ramstein-Miesenbach.
Ah, welcome to Team Ramstein. Da wird man doch gleich eingestimmt.
Für die USA ist das Team Ramstein von zentraler Bedeutung. Über die Base werden alle Operationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika abgewickelt. Hier landeten im Sommer 2021 rund 35.000 afghanische Ortshelfer. Hier lädt der amerikanische Verteidigungsminister zur Ukraine-Konferenz. Und hier werden die amerikanischen Militärgüter für die Ukraine weitergeleitet. Welche genau? Darüber wird eisern geschwiegen. Genauso wie über die angeblichen Drohnenoperationen, die in der deutschen Öffentlichkeit für viel Kritik sorgen. Wie wichtig Ramstein für die USA auch in Zukunft sein wird, erklärt General Otis Jones, Kommandant der Airbase.
Seit August 1952 haben wir hier ein großartiges Verhältnis mit unseren Partnern erlebt. Über 70 Jahre hinweg ist Ramstein globaler Knotenpunkt der US-Luftwaffe gewesen. Und ich denke, das wird so bleiben, auch im Hinblick auf die Ereignisse in der Ukraine. Especially in the face of what's going on in Ukraine.
Vor dem Büro des Kommandanten direkt am Flugfeld rollen die riesigen Transportmaschinen vorbei. Etwas weiter entfernt startet ein Kampfflugzeug. Aber die Ramstein Airbase ist nicht nur aus militärischer Sicht bedeutend, sie ist auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für die strukturschwache Region, so der Ramsteiner Bürgermeister Ralf Hechler.
Rammstein war ein reines Bauerndorf. Unsere Leute hier haben kaum Arbeit gehabt in der Westpfalz und sind wie ganz viele ins benachbarte Saarland gefahren, in den Bergbau. Den gibt es auch schon nicht mehr. Wir haben hier Textilindustrie gehabt bis Ende der 70er Jahre. Dann wurde diese Produktion all nach Fernost geliefert. Dann ging das da nieder und da rein kam dann der Flugplatz.
Hier in der Westpfalz lebt die größte amerikanische Militärgemeinde außerhalb der USA. Ihre Wirtschaftsleistung wird auf 2,3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.
Naja, wenn man sich überlegt, dass an den Standorten und an dem größten insbesondere über die Jahre hinweg Milliarden investiert werden, die auch so einem großen Teil von der deutschen Wirtschaft bewältigt werden, diese Investitionen, ob es Baufirmen oder andere sind, dann weiß man, dass das direkte Auswirkungen auf eine Region hat. Und die amerikanischen Streitkräfte sind Arbeitgeber für 7000 Menschen aus Rheinland-Pfalz und der Umgebung,
sagt der ehemalige Innenminister Roger Lewenz. Noch kurz vor seinem Rücktritt hat er die größte Baustelle in seinem Land, wenn nicht in ganz Deutschland, besucht. Sie liegt direkt neben der Rammstein Airbase.
Also wir haben 42 Hektar gerodet und das Gesamtareal ist natürlich 600 Hektar groß.
Gucken Sie mal bei Google Maps, da sehen Sie von oben eben, wie es aussieht. Ja, also da sehen Sie diese rote Fläche. Also wir laufen jetzt mal drumherum.
Der rötliche Boden lässt die Baustelle wie ein riesiges Tortenstück aussehen, das man aus dem Pfälzer Wald geschnitten hat. Bettina Bachem ist die örtliche Leiterin des Amtes für Bundesbau. Die Behörde baut seit Jahrzehnten für die US-Amerikaner. Auf dem Areal, das später eine Verbindungsbrücke zum Flugfeld bekommen wird, entsteht gerade das größte Militärkrankenhaus der USA. Ein Bau, der Hamburgs Elbphilharmonie Konkurrenz machen kann, mit mehr als 4.500 Räumen auf einer Fläche von 90.000 Quadratmetern.
Also egal, ob Sie zum Augenarzt oder zum Zahnarzt wollen, das können Sie hier alles am gleichen Tag erledigen. Und dieses Krankenhaus ist ja nicht nur für Einsatzkräfte außerhalb dieser Gegend, sondern auch für die Militärs und ihren zivilen Anhang, die hier medizinische Grundversorgung erfahren.
Kostenpunkt rund 1 Milliarde US-Dollar. Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem NATO-Partner ist,
dass alle Baukosten von den US-Streitkräften selbst getragen werden. Und alles, was darüber hinaus ist, zahlt die Bundesrepublik einfach dafür, dass der NATO-Partner sich bei uns ansiedelt. Und das macht bei uns momentan einen Betrag von 151 Millionen Euro aus. Das ist der Beitrag des deutschen Steuerzahlers für dieses Projekt.
Matthias Göbel vom Amt für Bundesbau plant das Projekt bereits seit 10 Jahren.
Der große Meilenstein, den ich jetzt für uns sehe, das ist Anfang 24, also genau ein Jahr später, dann sollte der Rohbau zu 90% abgeschlossen sein. Und das finde ich absolut beeindruckend, von einem Gebäude 600 mal 300 Meter, wenn wir den innerhalb von 1,5 Jahren komplett im Rohbau stehen haben. Also das ist eine echte Leistung. Ne?
1500 Leute, davon ungefähr 300 Leute Büropersonal. Und die werden dort sich ansiedeln. Hier gibt es noch eine weitere sehr große Containeranlage. Und sie brauchen natürlich WC-Anlagen, sie brauchen Sanitätsräume. Und die müssen alle irgendwo essen.
Wir hoffen eigentlich hier vorne eben, in dem vorderen Bereich dann auch eine größere Containerküchenanlage zu bekommen, die dann die 1500 Mann auch verköstigen kann.
Bald werden hier rund 1500 Menschen arbeiten. Für die An- und Abreise wurde ein riesiger Kreisel geschaffen, der den Verkehr regelt. Hinter der Einfahrt sieht man ein Containerdorf größer als ein Stadtteil von Rammstein. Dort in der 8500-Seelen-Gemeinde blicken viele skeptisch auf die Megabaustelle. Sie fürchten den Verkehr und den Lärm zusätzlich zu den Flugzeugen. Und sie fühlen sich, wie so oft in den letzten 70 Jahren, ausgeschlossen. Denn das Krankenhaus ist nur für US-Militärangehörige.
Wir leben hier von den Amerikanern, das stimmt schon, oder großteils von den Amerikanern, aber trotzdem erwarte ich, dass sie irgendwie ein bisschen anders mit der Bevölkerung hier umgehen. Wir werden hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, wir haben hier keine Chance, im Großen und Ganzen mitzubestimmen. Wir haben das so hinzunehmen und das ist das, was mich ärgert.
Die amerikanische Militärbasis Rammstein in der Pfalz bekommt ein neues Krankenhaus, aber davon sind nicht alle begeistert. Nana Brink berichtete.
Musik.
Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr Flüchtlinge kommen zu uns. Und allmählich wächst der Unmut in der Bevölkerung. Ein Beispiel, das Schlagzeilen gemacht hat, war der Eichsfeldkreis in Thüringen. Eigentlich wollte der Landkreis eine leerstehende Halle anmieten. 150 Flüchtlinge sollten dort unterkommen. Aber dann gab es anonyme Hetze in den sozialen Medien. Die Telefonnummern und die Privatadressen von Mitarbeitern des Landkreises wurden veröffentlicht. Und der ist daraufhin dann von seinem Plan wieder abgerückt. Das ist kein Einzelfall. In Mecklenburg-Vorpommern brannte ein Flüchtlingsheim. Die Wände wurden mit Hakenkreuzen beschmiert. Viele Kommunen fühlen sich gerade vom Bund so ein bisschen alleingelassen. Sie sollen und müssen dessen Politik mittragen und konkret umsetzen, wissen aber oft nicht mehr, wo sie die Geflüchteten noch unterbringen sollen. Und das gilt nicht nur für Gemeinden im Osten Deutschlands, wie unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau berichtet. Er war für uns in einem Zeltdorf im Landkreis Bergstraße unterwegs. Das liegt südlich von Darmstadt.
Die Flüchtlingsunterkunft in der südhessischen Stadt Bensheim an der Bergstraße. Im Inneren des Zeltes stehen mit schwarzen Plastikfolien behängte Bauzäune. Sie trennen kleine Parzellen ab, in denen jeweils bis zu 6 Geflüchtete leben. 3 Doppelstockbetten, ein paar Spinde. Die Toiletten sind außerhalb des Zeltes in Containern. Eines der insgesamt 4 großen Bierzelte dient als Kantine und Aufenthaltsraum. Ein Caterer liefert Frühstück und eine warme Mahlzeit am Mittag. In einer Ecke des Zeltes ist eine Aufladestation für Handys eingerichtet. Hier sind alle Plätze besetzt. Hamza Hesni ist 19 Jahre alt, stammt aus Marokko und studierte in der ostukrainischen Metropole Kharkiv, als der Krieg begann. Nun hilft er bei der Lebensmittelausgabe im Sozialzelt der Sammelunterkunft in der Nähe eines kleinen Badesees in der südhessischen Stadt Bensheim an der Bergstraße.
At the moment, I hope I can complete my studies here in Germany.
Ich hoffe, ich kann mein Studium nun hier in Deutschland fortsetzen. Ich lerne jetzt Deutsch, damit ich dann an die Uni gehen und dort eine Ausbildung machen kann.
Jens Faldig vom Deutschen Roten Kreuz ist hier einer der Betreuer. Das Zeltdorf will er nicht Lager nennen.
Das Rote Kreuz ist hier als Betreiber eingesetzt. Wir nennen das gerne hier Camp am See.
Das klingt freundlicher, doch es macht das Zeltdorf nicht weniger unwirtlich.
Also wir haben hier momentan, Stand heute, 430 Personen beherbergt und es werden jetzt in dieser Woche am Donnerstag nochmal um die 72 Personen erwartet. Von den Kapazitäten her sind wir, wenn wir die Vollauslastung haben und wirklich alle 3 Wohnzelte dementsprechend gut hergerichtet sind, so zwischen 900 und vielleicht 1000.
Dann wird das Gedränge groß und das Leben in den Sammelunterkünften noch beschwerlicher. Die Zelte stehen auf dem nicht asphaltierten Festplatz der Stadt. Wenn es regnet, wird der Boden matschig. Privatsphäre gibt es hier nicht, auch keine Kochmöglichkeit. Dafür aber Supermärkte in der Nähe. Jens Faldig vom Roten Kreuz.
Wir haben natürlich aus der Ukraine Geflüchtete, aber auch Drittstaatler sind insgesamt dabei.
Eingerichtet war es EHD mal für die Menschen aus der Ukraine. Da geht momentan die Anzahl der zu uns kommenden zurück, aber wir bekommen jetzt aus anderen Ländern Asylbewerber, das ist vorwiegend im Augenblick Afghanistan, Syrien und auch Kurden, sodass wir im Augenblick hier eine Mischbelegung haben.
Sagt Matthias Schimpf. Er ist Politiker der Grünen und als Beigeordneter des Landkreises Bergstraße in Südhessen für die Unterbringung der Geflüchteten zuständig. Das Zeltdorf wurde nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Ende Februar dieses Jahres aufgebaut, so Schimpf.
Wir haben die Zelte damals in der Hoffnung gestellt, dass wir sie für 3-4 Monate brauchen. Dann gingen ja auch tatsächlich die Zahlen der Ukraine leicht zurück, wobei man immer sagen muss, im Kreis Bergstraße gab es nie mehr Wegzug als Zuzug. Das heißt, wir hatten immer netto mehr Menschen, die gekommen sind, als die, die aus der Ukraine wieder gegangen sind. Haben aber dann festgestellt, dass ja jetzt auch Drittstaatler zu uns kommen. Deswegen werden diese Zelte jetzt winterfest gemacht. Sie waren immer schon beheizbar. Jetzt werden wir innen praktisch abdichten und Fliese vor die Wände hängen, sodass wir eine Raumtemperatur bekommen, wo man sich auch drin aufhalten kann.
Ideal ist es nicht, aber was soll er machen? Alternativen zu dem Zeltdorf gäbe es nicht. Der Wohnungsmarkt sei leergefegt, sagt Grünen-Politiker Matthias Schimpf.
Also man muss es sehr deutlich sagen, ich war ja schon 2015 für das Thema verantwortlich als Dezernent und bin jetzt seit 1. August 2022 wieder Dezernent. Und wenn man das vergleicht, zum Ersten, die Situation ist wesentlich schwieriger als 2015. 2015 bestand die Möglichkeit, dass wir auch auf dem freien Markt noch Immobilien, sei es Gewerbehallen oder Ähnliches, anmieten konnten. Diese Möglichkeit gibt es im Augenblick faktisch nicht mehr, weil der Immobilienmarkt ist zu. Wir haben die Menschen aus der Ukraine untergebracht, da sind einige auch privat untergekommen. Auch der Kreis hat kleinere Einrichtungen, auch eine größere Einrichtung für Menschen aus der Ukraine geschaffen. Aber dieser Markt ist zu. Das heißt, für uns wird es immer schwieriger, Plätze zu schaffen.
Dies bedeutet auch, dass die Menschen, die nun ins Zeltdorf am Rande von Bensheim kommen, dort vermutlich länger ausharren müssen, auch im Winter.
Und Bund und Land, das muss man so deutlich sagen, machen sich da einen sehr schlanken Fuß. Wir bekommen immer schöne Schreiben auch über den Hessischen Landkreistag, wie schwierig die Situation ist und dass das Land das auch sieht, aber dass das Land uns leider nicht helfen kann. Und wenn die Frau Bundesinnenministerin sagt, sie würde Bundesimmobilien zur Verfügung stellen, das freut mich im Kreis Bergstraße sehr, nur leider haben wir hier keine Bundesimmobilien. Das ist praktisch ein Geschenk, was uns nichts bringt. Unsere Forderung muss eigentlich klar sein, dass das Land seine eigenen Vorhaltekapazitäten deutlich erhöht. Es kann nicht sein, dass praktisch 1:1 an die Kommunen durchgeschleust wird und wir am Schluss nicht wissen, wohin mit den Menschen.
Diese Forderung richtet der grüne Kreisbeigeordnete de facto an einen Parteifreund. Der hessische Minister für Soziales und Integration ist ebenfalls ein Grüner und heißt Kai Klose. Seine Pressestelle beantwortet die Anfrage nach einem Interview zum Thema schriftlich.
Der Landesregierung ist bewusst, dass die Unterbringungssituation in den Kommunen infolge der Aufnahme großer Zahlen von sowohl ukrainischen Kriegsvertriebenen als auch Asylbewerbern hessenweit in den Kommunen sehr angespannt ist.
Es fänden aktuell Gespräche zwischen Bund und Ländern zum Thema statt. Außerdem habe das Land die eigenen Unterbringungsplätze von 5.400 vor einem Jahr auf nun rund 8.700 Plätze erweitert. Aus Sicht des Landkreises Bergstraße in Südhessen ist es längst nicht genug. Turnhallen und Bürgerhäuser will der Landkreis diesmal möglichst nicht öffnen für die große Zahl von Geflüchteten, die zurzeit kommen.
Ja, also unser Petitum ist nach wie vor, dass wir im Kreis Bergstraße keine öffentlichen Liegenschaften, weder Bürgerhäuser noch Sporthallen belegen wollen.
Vor allem nach der Pandemie sollen Sport und soziale Aktivitäten nun nicht schon wieder eingeschränkt werden. Doch vieles hängt auch davon ab, wie sich die Flüchtlingszahlen im Winter entwickeln werden.
Die Sorgen der Kommunen vor steigenden Flüchtlingszahlen. Ludger Fittgau mit dem Beispiel des hessischen Landkreises Bergstraße. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat heute für Sie meine Kollegin Heidrun Wimmersberg zusammengestellt. Ich bin André Hatting, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.